Wie gesagt. Wie gesagt, kann Wasser bergauf fließen, ist für mich eine interessante und wichtige Frage. Ich habe schon viele Länder gesehen und auch einige Menschen dazu befragt. Einer meinte zu mir, tja, kann Wasser bergauf fließen? Ich würde dir mal den Tipp geben, setz doch mal eine rosarote Brille auf. Erwachsene setzen nämlich manchmal gerne eine rosarote Brille auf. Sie meinen dann, Probleme wären etwas leichter und sie würden eine Antwort finden. Mal ehrlich, so ein bisschen rosa ist ja okay, aber alles rosa, oh Mann. Ich sehe gar nichts, es ist alles verschwommen. Selbst die bunten Farben heute von dem Licht draußen, alles rosa. Ziemlich öde und langweilig, kann ich euch sagen. Also das mit der rosaroten Brille? Nee, nicht so wirklich. Der zweite meinte, ich sollte doch mal meine Blickrichtung verändern. So ein Perspektivenwechsel, der würde mir gut tun. Tja, und mir dann auch andere Möglichkeiten eröffnen. Tja, wenn ich da so ehrlich sein soll. Das hat schon ganz schön lange gedauert, bis ich das mit dem Handstand hingekriegt habe. Das war auch eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Und mal unter uns, außer dass ich fast mein Frühstück gesehen hätte, Wasser ist da auch nicht bergauf geflossen. Also muss ich sagen, diese beiden Tipps, die waren absolute Nieten. Ging gar nicht. Also Wasser bergauf. Aber ich gebe das nicht auf. Ich glaube, dass es sein kann, dass Wasser bergauf fließt. Ja, vielleicht schaue ich einfach nochmal in meinem Koffer nach, ob ich nicht da doch noch eine Antwort habe. Ich habe ja mein schlaues Lexikon mitgenommen. Vielleicht habe ich da ja irgendwas überlesen. Ich schlage einfach nochmal bei Wasser nach. Okay, W wie Wasser. Wasser ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Die Bezeichnung Wasser wird besonders für den flüssigen Aggregatzustand verwendet. Wasser ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, die in der Natur in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. Okay, Schule ist erst morgen. Wasseraufbereitung, Wasserbedarf, Wasserbehörden, Wassereigenschaften. Ah, aber hier steht noch ein kleiner Hinweis. Wasser wird auch oft im Zusammenhang mit Wundern gebraucht. Naja, vielleicht sollte ich ja mal unter dem Suchbegriff Wunder nachgucken. Naja, kann ja nicht so weit sein wie Wunder. So, Wunder. Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Im engeren Sinn versteht man darunter ein Ereignis, das menschlicher Vernunft und Erfahrung und den Gesetzlichkeiten von Natur und Geschichte scheinbar oder wirklich widerspricht. Naja, Wunder. Aber ich glaube, ich habe schon mal was von Wundern gehört. Ich erinnere mich an meine Zeit im Kindergottesdienst. Ich glaube, in der Bibel gibt es da so ganz viele Geschichten von Wundern. War da nicht der Mose, der mit einem Stab das Rote Meer teilte, damit die Israeliten trockenen Fußes durch das Rote Meer hindurchgehen konnten? Oder im Neuen Testament, war das nicht die Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan, wo Jesus aus Wasser Wein gemacht hat? Ach ja, und dann gab es ja noch den Petrus. Der konnte auf dem Wasser gehen, ohne dass er untergeht. Ja, das ist ein echtes Wunder. Seltsam, hier steht noch so ein kleiner Nachsatz. Haben Sie weitere Fragen zu Wundern, Dann fragen Sie jemanden, der sich damit auskennt. Super. Jemand, der sich damit auskennt. Na, da muss ich aber mal überlegen. So spontan fällt mir da gar keiner ein. Aha. Hier hat jemand was mit Bleistift an den Rand gekritzelt. Sieht aus wie eine Telefonnummer. 0231. 0231? Ey, das ist doch die Vorwahl von Dortmund. 0231. 5310882. Naja, so kommt mir doch irgendwie bekannt vor. 0231 5310882. Mensch, natürlich, das ist doch die Telefonnummer von unserem Gemeindebüro. Ach Mann, na klar, ich frage unseren Pastor. Der wird sich ja wohl mit Wundern auskennen. Und heute ist Sonntag. 10 nach 10. Ich denke, da hat er doch wohl Zeit und auch nichts Besseres vor. Wisst ihr was? Ich frage jetzt mal unseren Pastor. Der wird sich ja wohl mit Wundern und ob Wasser bergauf fließen kann, auskennen. Es ist endlich an.
Tabea.
Es kommt erst ein Lied.
Jetzt haben wir es hingekriegt.
Ja, ich habe euch ja gesagt, Sonntag 10 nach 10, da hat unser Pastor Zeit.
Ja, wenn Wasser bergauf fließt, kann das geschehen. Darum soll es heute Morgen gehen. Und wir wollen wieder ein wenig miteinander experimentieren. Und dieser Aufbau ist ein wenig anspruchsvoller als der letzte. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob das klappt. Aber die Geschichte, um die es uns geht, die habt ihr eben auch schon gehört, nämlich die von dem Petrus. Der Petrus, genau, da rühren wir jetzt hinter ein, hatte ich eben schon mal gemacht, aber verflüchtigt sich. Dann könnt ihr das besser sehen. Der Petrus, der war ja auf dem, mit den Jüngern auf dem See, und auf dem See kam dann Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Dann ist Petrus ja auf das aus dem Boot ausgestiegen und auf Jesus auf dem Wasser zugegangen. Und das haben wir eben aus diesem schlauen Buch ja gehört, das geht doch überhaupt nicht. Kein Mensch kann über Wasser gehen. Hat denn irgendjemand das schon mal gesehen? Nee. Aber die Bibel berichtet uns, dass das so geschehen ist. Und deswegen habe ich heute ein Experiment gewählt, das uns etwas Wunder vielleicht etwas näher bringen kann. Was wir hier machen, ist natürlich kein Wunder, aber es ist doch wundersam. Denn nachher werdet ihr feststellen, wie dieses Wasser bergauf fließt, hier in den Saal rein, wenn wir es nicht auffangen in einem Eimer. Das werden wir natürlich tun. Und der Eimer steht hier hinter. Ja, und jetzt für dieses Experiment brauche ich natürlich euch Kinder, damit das hier auch klappt. Und da bitte ich euch, alle mal nach vorn zu kommen. Okay. So, und dann brauche ich von euch, stellt euch mal hier vorne alle hin auf diese erste Stufe. Nebeneinander. Wunderbar. Wir machen nämlich Folgendes. Ihr Jungs auch. Daneben mal stellen, weil ich brauche jetzt die zwei unter euch, die den dicksten Daumen haben. Und jetzt vergleicht ihr mal mit eurem Nachbarn, zeigt einfach, wer den dickeren Daumen hat. Und wer den dickeren hat, der tritt einfach mal einen Schritt vor. Hm? Du hast hier, dich nehme ich. Der ist okay. Ja, deiner ist auch gut. Ja. Brauchbar, aber nicht perfekt. Gut, es geht nämlich um Folgendes, dass wir hier einen Schlauch haben und wir brauchen jetzt die erste, das bist du bitte. Komm du mal hier hin und halt deinen Daumen hier drauf. Das ist total wichtig. Wenn du jetzt einen Fehler machst, können die alle schwimmen gehen. Alles klar. So, und dann brauchen wir den zweiten, wer war der andere, das warst du. Genau. Kommst du bitte mal hierher? Und noch jemand, kannst du ihm helfen, den Trichter da drauf zu setzen? Und noch jemand, du nimmst diese Gießkanne, aber Vorsicht. Gieß das oben in den Trichter rein, aber bitte langsam. Okay? Gut, und ich erzähle euch währenddessen einfach ein bisschen, während die hier experimentieren, worum es uns geht. Der Eimer, der hier unten steht, der ist, das habe ich dir vergessen zu sagen, du solltest deine Hand über den Eimer halten, mit dem Schlauch. Ja, aber zuhalten, genau. Also der Eimer, der steht uns in diesem Experiment für uns, das seid also ihr und ich, wir sind Eimer. So, das Gefäß da oben, das steht uns für Jesus. Also das Gefäß oben ist Jesus. Und der Schlauch dazwischen, der steht für den Glauben, den wir Eimer an Jesus oben haben. Der Glaube verbindet uns. Habt ihr das? Wunderbar. Ihr Kinder, habt ihr das auch verstanden? Gut, und jetzt guckt mal, ob das Wasser da durchfließt. Und was passiert da?
Ja,
jetzt schon voll. Müsste wahrscheinlich, ist sind da voll. So kleine Blasen drin, ne?
Ist schon gut.
Da musst du gerade nochmal loslassen, lass das Wasser hier reinfließen. Und jetzt wieder den Daumen vorne drauf. Kommen noch Blasen? Sind immer noch Blasen im Schlauch? Das ist also total wichtig, Kinder. Ihr müsst gucken, ob da Blasen im Schlauch sind. Ah. Also die dürfen nicht groß sein. Ich glaube, das ist ganz gut. Und jetzt müssen wir hier oben nochmal gucken. Jungs, ihr macht das gut. Ja, aber die sind klein, noch ein bisschen. Also, du machst das perfekt. Noch ein bisschen. Hier kommt immer ein bisschen. Das ist genug. Okay, jetzt hält es das ein bisschen höher. Höher. Und jetzt wird es gleich nass. Ziehst du mal den Trichter ab. Dann Wasser fließt jetzt raus, ist klar. Da unten liegt eine Hand hoch. Ups. Ja, und Und Daumen drauf. Ja, perfekt. Also, das klappt ja hier. Gut. So. Das müsste gehen, wenn er jetzt einen Daumen drauf tut. Ich hoffe, das klappt noch. Also, du hältst unten bitte den Daumen fest. So, jetzt geht es um Folgendes. Ich hatte ja gesagt, Wasser, kann Wasser bergauf fließen? Das ist ja unsere wichtige Frage. Also kann das Wasser, das hier ist, hier über die Kante fließen, da unten hin? Und das kann es tatsächlich, wenn unser Experiment jetzt klappt. Und das machen wir jetzt. Du musst jetzt deine Hand, den Daumen, mit welchem hältst du zu? Perfekt. Ich mache dir den Ärmel hoch. Machst du immer der Ärmel hoch. Und dann musst du deine Hand hier reinstecken, aber nicht loslassen. Nicht loslassen. Perfekt. Und wenn ich jetzt sage 1, 2, 3, bei 3 lasst ihr gleichzeitig los. Achtung. 1, 2, 3. Oh, es fließt. Zeig mal. Super. Und wenn... Jetzt kannst du es einfach loslassen und dann ein bisschen tiefer runterstecken. Jetzt merkt ihr, die Wassersäule, die wird immer geringer und das heißt, da ist immer mehr da unten drin. Also das Wasser fließt tatsächlich hier die Kante hoch, den Berg auf. Und das ist doch wohl genial. Was es damit auf sich hat, hältst du unten bitte nochmal den Daumen drauf, sonst schwimmen wir doch gleich. Und ich erzähle nochmal kurz was. Was ich damit nicht erläutern möchte, ist... Ich hatte ja gesagt, der Eimer, das sind wir. Das Gefäß steht für Jesus und der Schlauch steht für den Glauben. Und das Tolle ist, wenn wir mit Jesus durch den Glauben verbunden sind, dann durchfließt uns vergleichbar seine Kraft. Dann kommt also seine Kraft, seine Energie, sein Lebenswasser in unser Leben hinein. Und das Tolle ist ja, lass nochmal unten los. Und wenn ihr euch das anguckt, das Wasser strengt sich überhaupt nicht an dabei. Ne? Das fließt von ganz alleine, ohne jede Anstrengung. Nochmal Daumen drauf. Und das ist für mich das Bild von Glauben. Glaube ist nicht anstrengend, sondern wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann durchfließt uns sein Lebenswasser. Und das ist eine tolle Erfahrung. Ja, und jetzt kommt noch was, was wir zum Schluss machen werden. Nämlich, ihr wisst doch noch diesen Petrus. Der ging ja aus dem Wasser raus. Und was ist dann passiert? Oder er ging aus dem Boot raus, auf dem Wasser, auf Jesus zu. Und was ist dann passiert? Hast du eine Ahnung?
Später ist er wieder untergegangen.
Ja, und warum? Weiß auch jemand, warum er untergegangen ist?
Weil er nicht daran geglaubt hat.
Genau, da sein Glaube hörte auf. Da war also in unserem Beispiel eine Luftblase drin. Könnt ihr euch vorstellen? Luftblase im Schlauch? Hm? Auf jeden Fall, da war mehr Luft drin und weniger Glaube. Und was ist dann passiert?
Ist er eben untergegangen.
Genau, da ist er untergegangen. Und dann hat ihm Jesus etwas ganz Überraschendes, finde ich, gesagt. Wisst ihr, was er ihn gefragt hat? Ja?
Warum er nicht daran glaubt.
Genau, das hat ihn gefragt. Petrus, warum hast du so wenig Glaube? Jetzt stellt euch vor, ihr geht über den See, ihr seht Wellen, ihr geht unter und Jesus fragt euch, hey, das ist doch das Normalste der Welt, dass du über Wasser gehen kannst, wenn ich bei dir bin. Warum hast du so wenig Glaube? Ich finde das total überraschend. Aber warum das so ist, das machen wir jetzt in unserem Experiment, in dem, wo war unser Kandidat eben, du? Du ziehst jetzt bitte mal gleich den einen Augenblick aus dem Wasser raus und steckst ihn dann aber nach einem Augenblick wieder rein. Ich hoffe, das klappt. Und du lass mal unten laufen. Ja, lass laufen und du zieh ihn den Schlauch raus. Und wieder rein. So, und? Was? Nee. Warum? Nein, das ist kein Wunder, das ist Physik. Ja, weißt du warum?
Hast du gesehen?
Weil, wenn das, dann fließt es ja nicht automatisch hoch. Weil wenn man Strohhalm in Wasser steckt, dann kommt es ja nicht automatisch hoch.
Genau, also so würde ich das eigentlich auch erklären. Es hat also was mit dem Unterdruck zu tun. Und wenn die Wassersäule einfach zu viel Luft da enthält, dann ist der Unterdruck futsch und dann fließt da gar nichts mehr. Und das ist mir so das Bild für den Petrus, dem der Glaube verließ und da war seine Verbindung mit Jesus unterbrochen. Er schaute nicht mehr auf ihn, lesen wir im Evangelium, und da ging er unter. Und ich glaube, das ist für uns genauso. Wenn wir Jesus aus dem Blick verlieren, wenn unser Glaube lahm wird, dann gehen wir ebenfalls unter. So, das war das Experiment. Ihr werdet gleich im Kindergottesdienst nochmal, glaube ich, darüber ein bisschen sprechen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Das war super.
Jetzt Hille. Okay. Die anderen, die sich trauen, von den Mädels mit Bewegung zu machen, dürfen mit nach vorne kommen. Zum Beispiel Lena oder die Jungs natürlich auch, die wollen. Tja, jetzt ist vorbei. Und die anderen können natürlich aufstehen, denn das geht einfacher, dann Bewegung zu machen.
dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deine Gegenwart, Herr, du allein. Du bist mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Was in mir, zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart, Herr, du allein. Du gibst mir Freude. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell. Mit dem Licht deiner Liebe. Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell. Mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir.
Mein bester Freund für immer.
Jesus, ich danke dir, dass du uns die Kinder schenkst, die uns ein totaler Segen sind. Herr, du bist unser bester, bester Freund und du hast uns schon geliebt, bevor wir überhaupt wussten, was mit uns geschieht. Du hast du schon gesagt, ich habe genau dich auserwählt und ich liebe dich. Herr, und ich will dich bitten, dass du uns heute berührst, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Ohren spitzt und dass du die Kinder segnest im Kindergottesdienst, dass du den Mitarbeitern gute Worte schenkst. Sei du bei uns und begleite uns. Amen.
Sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe.
Die Predigt zu diesem Thema, das wir ja schon eingeführt haben, die Predigt steht in Matthäus 9, und zwar die Verse 18 bis 22. Und das ist eine weitere Wundergeschichte, die etwas von dieser wundersamen Macht Gottes beschreibt, an der wir Anschluss finden, dadurch, dass wir an ihn glauben. Da lesen wir, während Jesus so mit ihnen redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Jesus wandte sich um und als er sie sah, sagte er, hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Abgenutzte Worte, so habe ich bei dieser Predigtvorbereitung die erste Überschrift gewählt, abgenutzte Worte. Wenn wir vom Glauben sprechen, erwähnen wir dabei häufig Jesu Namen. Wir wissen nämlich, dass unser Glaube mit Jesus steht und fällt. Und von etwas anderem reden wir eben oder fast ebenso häufig wie von Jesus, nämlich von Glaube und Vertrauen. In den Bibelgesprächen unserer Hauskreise, in unseren Gruppen, fast in jeder Predigt tauchen diese Worte auf. Aber viel gebrauchte Worte bringen ein Risiko mit sich, nämlich viel gebrauchte Wörter nutzen sich ab. In der Politik zum Beispiel, als wir vor Jahren die Wiedervereinigung gefeiert haben, da wurde gesagt, das ist ein historisches Ereignis. Und wir wussten auch, dass das tatsächlich eine historische Stunde war und etwas ganz Besonderes, ein historisches Geschehen. Aber danach ist dieser Begriff immer und immer wieder bemüht worden und heute bringen wir ihn bei fast jedem oder hören wir ihn bei fast jedem Vertragsabschluss oder irgendeinem Tagesversprechen in den Nachrichten. Sofort ist das ein historisches Ereignis. So viele EU-Gipfel kann man gar nicht machen, wie es historische Ereignisse geben soll. Durch dauernden Gebrauch verschleißt sich also Aussageinhalt. Durch dauernden Gebrauch verschließt sich uns manchmal die eigentliche Bedeutung des Gesagten. Und mit dem Wort Glauben geht es uns ganz ähnlich. Es bedeutet, dieses Wort Glaube bedeutet alles, alles für unser Leben mit Gott hängt vom Glauben ab. Dieser Begriff ist also zentral, unaufgehbar. Und doch geschieht es auch, dass, weil wir dieses Wort so oft benutzen, er sich doch auch unter uns abnutzt. In modernen Übersetzungen lesen wir statt des Wortes Glaube das Wort Vertrauen. Aber mit dem Austausch der Vokabeln ist substanziell natürlich auch nicht die Masse gewonnen. Wir sollen glauben. Wir müssen vertrauen. Das ist ganz richtig. Doch diese Antwort ist unter uns Christen zuweilen so richtig, dass sie eigentlich immer passt. Und wenn ihr mal Gespräche in Hauskreisgruppen oder Ähnlichem darauf befragt, dann wird es ganz häufig darin enden, dass wir am Ende sagen, wir müssen eben mehr glauben oder wir müssen richtig vertrauen. Aber nicht immer, habe ich den Eindruck, haben wir damit wirklich etwas für unser Glaubensleben gewonnen. So richtig diese Antwort im Prinzip ist, dass wir Christen mehr und intensiver glauben sollen, so kann es doch geschehen, weil diese Antwort fast immer passt und so richtig ist, dass sie für uns fast zur Gewohnheit wird und damit beinahe belanglos. Also fragen wir, was heißt denn Glauben? Mit den Kindern haben wir uns das angesehen, was Glauben heißt. Nämlich Glauben heißt Vertrauen, zunächst einmal im Sinne eines Fürwahrhalten. Halte ich also es für wahr, dass Wasser bergauf fließen kann? Jetzt wird jeder sagen, jo, ich habe es verstanden, halte ich für wahr. Aber wenn wir uns in die Situation des Petrus hineinbegeben würden, dann würden wir schon denken, na, wird das Wasser tragen? Jesus sagt ihm, komm zu mir. Und Petrus muss das für wahr halten, dass dies möglich ist. Und so gibt es viele andere Dinge in unserem Glauben, die wir für wahr halten, weil sie für unseren Glauben ganz bedeutsam sind. Zum Beispiel glauben wir und halten es für wahr, dass uns durch den Tod Jesu unsere Sünden vergeben sind. Und weil wir das für wahr halten, bauen wir darauf und bekennen Jesus unsere Schuld und bitten ihn um Vergebung. Aber einen Beweis zwischen Himmel und Erde, dass uns tatsächlich vergeben ist, diesen Beweis können wir nicht antreten. Wir können nur auf die Bibel verweisen und sagen, Jesus hat das gesagt, darauf vertrauen wir. Wir halten das für wahr, denn er belügt uns nicht. Und ähnlich steht es mit den Glaubenserfahrungen, die wir machen. Das Vertrauen auf Christus hat in unserem Leben etwas verändert und viele von uns könnten davon berichten. Der Apostel Paulus fragte einmal die Korinther im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. Da sagt er, prüft euch, ob ihr noch im Glauben steht. Macht selbst die Probe. Das ist doch interessant. Prüft, ob ihr noch im Glauben steht. Macht die Probe. Und diese Aufforderung des Apostels verdeutlicht den Glauben, können wir in seinen Auswirkungen auf uns beschreiben. Mach die Probe, also dein Glaube, welche Auswirkungen hat er in deinem Leben? Welche Wunder erfährst du? Was erlebst du mit Jesus? Wie begegnet er dir? Das kannst du beschreiben. Und das ist Beschreibung des Glaubens. Und das ist wesentlich für das Vertrauen auf Jesus, dass wir uns das bewusst machen, was wir mit ihm erfahren. Paulus schreibt, ihr müsst es doch an euch merken, ob Jesus Christus unter euch ist. Ihr müsst das doch an euch merken, ob Jesus Christus unter euch ist oder auch nicht. Das ist der Aspekt der Glaubenserfahrung. Für Wahrhalten, Glaubenserfahrung. Der dritte Aspekt des Glaubens ist, die größten Schwierigkeiten haben wir meines Erachtens damit. Nämlich mit dieser dritten Facette des Glaubens, dem Glauben an Christus, der durch uns wirkt, indem unser Vertrauen heilende Kräfte beispielsweise freisetzt. Und das ist in dieser Geschichte aus Matthäus 8 so. Diese Frau hat eine schwerwiegende Erkrankung, sie hat alles Mögliche getan, um davon frei zu werden, aber am Ende setzt sie alles Vertrauen und allen Glauben auf Jesus. Sie sagt, wenn ich nur seinen Saum berühren kann, wird mir geholfen werden. Und Jesus sagt, und das ist sehr überraschend, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Und wenige Verse später sagt das Jesus noch einmal, ich lese die Verse mal vor, das ist Vers 28. Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Und er sagte zu ihnen, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und sie antworteten, ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr geglaubt habt, soll es geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Weil ihr geglaubt habt, wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Ich glaube, ich hatte gesagt, mit diesem dritten Facette des Glaubens haben wir am meisten Schwierigkeiten. Nämlich der Glaube an Christus wirkt durch uns. Unser Glaube, der auf Jesus Christus ausgerichtet ist, bewirkt etwas in uns, in diesen Beispielen sogar Heilung. Dein Glaube hat dir geholfen, hören wir Jesus sagen. Und das immer wieder im Neuen Testament. Und diese Bestimmtheit, dein Glaube hat dir geholfen, weil du geglaubt hast, geschehe dir, wie du geglaubt hast. Diese Bestimmtheit, Jesu, macht uns Mühe. Denn unsere Erfahrung lehrt uns, dass wir Gott durchaus nicht so verlässlich erfahren, wie wir das hier lesen. Mancher von uns betet und erfährt keine Heilung, betet und erfährt nicht die erhoffte Hilfe. Das Vertrauen, wie Jesus es beschreibt, ist vielleicht auch nur wenigen Christen in besonderer Weise gegeben. Hilfreich zum Verständnis dieser Aussage Jesu ist meines Erachtens 1. Korinther 12, Vers 9. Dort nennt der Paulus verschiedene Geistesgaben und er sagt auch die Geistesgabe oder erwähnt auch die Geistesgabe der Glaubenskraft. Andere Bibelstellen gehen ebenfalls davon aus, dass Christen unterschiedlich Glauben, starken Glauben haben. Zum Beispiel, Gott hat einem jeden ein bestimmtes Maß an Glauben zugeteilt. Also nicht jedem Christen ist diese besondere Geistesgabe des Glaubens verliehen, mit außergewöhnlicher Gewissheit von Gott Dinge und Erhörung der Gebete zu erwarten. Darüber brauchen wir nicht streiten. Aber manchmal spüren wir unseren Zweifel und wir empfinden Verunsicherung über solche Aussagen der Bibel, die unser Vertrauen in einen Zusammenhang mit Gottes Wirkungen stellen. Aber die Evangelien, zumal die Heilungsgeschichten, berichten oftmals davon. Berichten oftmals, dass unser Vertrauen in Zusammenhang mit den Wirkungen Gottes in unserem Leben gestellt wird. Was machen wir mit diesem Befund? Eine Lösung möchte ich ausschließen, weil sie nur scheinbar weiterhilft. Danach legen wir nämlich die Auslegung der Bibel nach unserem Erfahrungshorizont fest. Wir sagen dann, so kann das von Jesus überhaupt nicht gemeint sein hier in Matthäus 8, denn ich erfahre das so nicht. Das würde bedeuten, dass wir unseren Erfahrungshorizont als Kriterium der Wahrheit der biblischen Verkündigung machen. Das ist nicht so angesagt. Das ist ein sehr schwaches und zudem ein sehr gefährliches Argument, denn mit Sicherheit erfahren wir wesentlich weniger von Gottes Macht und Art, als seine Majestät tatsächlich vermag. Ein anderer Punkt, der mir in dem Zusammenhang auffällt, ist das angestrengte Vertrauen. Das hatte ich in dem Beispiel eben auch noch einmal erwähnt. Ich meine, unser eigentliches Problem liegt darin, dass wir solche Texte wie Matthäus 8 hier als Vorwurf an uns hören. Nach dem Motto, will mir jemand sagen, dass es mir an Glauben fehlt? Will mir jemand sagen, dass es mir an Glauben fehlt? Das weisen wir energisch zurück. Und es stimmt. Das einander sagen, das würde bedeuten, dass wir uns im Irrtum befinden, gar auf einem gefährlichen Weg. Denn wer von uns wollte über den Glauben eines anderen urteilen? Wer wollte einem erkrankten Menschen ernsthaft sagen, du glaubst nicht genug, deswegen wirst du nicht gesund? Nein, wir leiden mit, wo Heilung trotz Gebet ausbleibt. Und manches Mal stehen wir ratlos vor Gottes Hand. Andererseits ist es aber auch so, dass wir die Größe der Zuwendungen Gottes an uns gar nicht zu fassen wissen. Es ist, als ob wir mit einem Zahnputzbecher den Ozean ausschöpften. Und wenn man das versucht, dann ist es natürlich außerordentlich anstrengend. Ein Kind hatte ja eben diesen netten Vergleich, wieso fließt das Wasser? Und dann kam der Vergleich mit dem Strohhalm. Wenn ich den auf mich wirken lasse, stelle ich mir vor, ihr stellt euch an dieses Gefäß, wir füllen das nochmal auf, und dann saugt ihr den Strohhalm. Und saugt und saugt und saugt. Würde das irgendwen glücklich machen? Nein, wir würden sagen, das ist doch furchtbar anstrengend. Wenn darin unsere Beziehung steht, dass wir ständig an Jesus saugen müssen, um etwas von ihm zu bekommen, dann verausgaben wir uns. Was wir im Beispiel gesehen haben, ist, das Wasser fließt wie von alleine bergauf, ohne jede Anstrengung. Ihr Lieben, Glaube ist nichts Anstrengendes. Und darum ist Glaube auch nicht die Last der Bemühungen, mit Jesus zu leben, seine Gebote zu halten. Wenn wir es so erfahren, dann glaube ich, haben wir eine Luftblase im Schlauch, bestenfalls. Oder wir stehen tatsächlich mit dem Stromhalm da. Dann leiden wir an der Last, die uns der Glaube plötzlich wird. Und das ist wirklich nicht der Sinn der biblischen Berichte. Das Beispiel vom Schlauch, durch den das Wasser fließt, lässt einen ganz anderen Vergleich zu. Nämlich, der Glaube durchfließt uns mühelos. Es ist nicht deine Anstrengung, Gottes Kraftwirkung zu entfalten in deinem Leben. Es ist auch nicht meine Anstrengung, Gottes Kraftwirkung in meinem Leben zu entfalten. Sondern wir nehmen die Kraft des Glaubens in Anspruch, indem wir den Zusammenhang unseres Lebens und der Glaubenswirkung Gottes durch uns begreifen. Was meint das? Oft betrachten wir Glaube und Vertrauen, sagte ich, als eine Anstrengung und dann noch besonders als eine Anstrengung des Willens. Vielleicht hast du auch schon so gebetet, ich will das jetzt, Herr, dass du das tust. Dann strengst du dich ganz doll an, dass du das richtig willst. Aber Jesus sagt, ihr könnt ja mit eurem Willen und Wollen nicht mal eine Lebenslänge eurem Leben zusetzen. Er sagt uns, lass es sein. Du vermagst es nicht. Es liegt nicht an deiner Kraft, es liegt nicht an deinem Willen. Glaube, der von Gott etwas erwartet, der wächst daraus, dass wir mit Jesus verbunden sind. Einmal waren wir, das Gefäß war Jesus, der Schlauch ist unser Glauben und was wir mit ihm erfahren, erwächst dem, dass wir mit ihm verbunden sind. Und das führt uns und lässt uns einen entspannten Glauben leben. Wir sprechen vom kindlichen Vertrauen und dieses kindliche Vertrauen, das beschreibt einen Zustand besonderer Geborgenheit. Das Kleinkind fühlt sich also bei seiner Mutter ganz sicher und darum vertraut es sich der Mutter auch ganz an. Spürt dem einmal in euch nach, dem Kleinkind, das ganz besonderer Art glaubt, so dass es für uns vorbildhaft ist. Spüren wir den einmal nach, wie ein Kind glaubt. Wenn wir einem Menschen vertrauen, fühlen wir uns bei ihm ebenfalls gut aufgehoben. Und die Anspannung, die Anstrengung, die weicht, weil wir uns darauf verlassen können. Wir fühlen uns bei diesem Menschen geborgen und bewahrt. Er wird uns nicht enttäuschen. Wir vertrauen darauf. Und Vertrauen auf Gott spielt sich empfindungsmäßig auf der gleichen Ebene ab. Im Vater vertrauen, das lässt uns entspannen und darum ist der Glaube, den Jesus sucht und belohnt, keine Leistung unserer Willensanstrengung. Sondern es ist das geradewegs das Gegenteil. Die Kraft tiefen Glaubens nährt sich aus dem vorhandenen Reichtum der Gegenwart Gottes. Daraus nährt sich die Kraft des Glaubens. Weil Jesus da ist, kann diese Frau geheilt werden. Weil sie sich an ihn wendet und nur an ihn. Darum wird sie geheilt. Gottes Kraft und unser Glaube verbinden sich, indem Gottes Wille unser Beten und Wollen durchströmt. Sein Wille unser Beten durchströmt. Dass unser Glaube seinem Willen gleich wird. Und das bedeutet, dass wenn wir beten und bitten, Gott das Recht hat und das auch so tut, was er will. In keinem unserer Gebete und Bitten lässt sich Gott vor unseren Karren spannen. Das Wasser im Schlauch bewirkt etwas an Kraft, weil es mit dem Wasser im Becken identisch ist. Und nur wo dieser Zusammenhang besteht, wirken die Gesetze der Physik. Und so gewinnt unser Glaube seine Kraft auch nur aus seiner Verbindung mit Christus. Indem wir ihm vertrauen, durchfließen uns seine Möglichkeiten und unsere Gebete und unser Leben. Der letzte Gedanke, keine Luftblasen im Schlauch. Ein Charakteristikum des Glaubens ist also die entspannte Geborgenheit, die wir im Vertrauen auf Gott finden. Das andere Charakteristikum des Glaubens ist seine Erwartung. Von einem Menschen, dem wir vertrauen, erwarten wir Gutes. Wir rechnen damit, dass er uns nicht enttäuscht. Bitten wir Jesus, bauen wir darauf, dass er uns nicht enttäuscht. Und die Entspannung und die Erwartung gehören in solchem Gebet, in allem, was wir von Jesus erbitten, zueinander. Vertrauen lebt von beidem, von Entspannung und Erwartung. Und diese Haltung macht uns zu einem Schlauch, durch den hindurch Jesus wirken kann. Wenn dem Schlauch aber eine große Luftblase ist, das haben wir eben auch gesehen, dann fließt das Wasser eben nicht mehr, der Strom reißt ab. Vergleichen wir die Luftblase mit unserer Anstrengung. Sie gleicht dem, was wir einbringen durch unser Bemühen in den Glauben. Durch unsere Glaubensbemühung tragen wir in Wahrheit nicht Stärke, sondern Luft ein in den Zusammenhang, um den es geht. Wir erfahren nichts von Gottes Kraft dadurch, dass wir uns anstrengen. Das wirkt vielmehr wie eine Luftblase. Das Vertrauen, das Jesus bei der Frau belobigt, macht das in meinen Augen ganz deutlich. Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube, der einzig auf meine Kraft baut. Und betrachten wir diese und andere Geschichten der Bibel, auch die Blinden, dann wird deutlich, dass diese Menschen stets Menschen sind, die sich nicht für etwas Besonderes hielten. Ganz im Gegenteil. Diese Menschen sind selbst überrascht, dass Jesus bei ihnen Glauben findet. Sie hätten ihn sicher sehr viel eher bei den Pharisäern oder bei seinen Jüngern erwartet, die viel vom Glauben und Vertrauen sprachen. Aber davon sprechen macht noch nicht, dass wir Gott etwas zutrauen. Und dieses Wort Vertrauen immerzu im Mund führen, macht auch nicht, dass unsere Beziehung zu Jesus wirklich ohne Luftblase ist, also dicht und intensiv und fließend und dynamisch und entspannt. Petrus ging nicht über das Wasser, weil er lange über seinen Glauben reflektiert hat. Sondern er ging übers Wasser, weil er Jesus sah und auf sein Wort hin Mut fasste. Glaube macht Mut. Glaube macht Mut. Aber dieser Mut ist nicht deine eigene Größe und dieser Glaube nicht deine eigene Stärke, sondern es ist, dass wir uns ergeben in die Macht Gottes, dass wir uns loslassen und entspannen, weil wenn wir mit ihm verbunden sind, durchfließt uns seine Kraft nach seinem Willen und nach seinem Maß. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, hier im Saal sitzen sicher Menschen, die ganz dringend auf deine Hilfe, auf dein Eingreifen warten. Herr, wie verzweifelt wir oft sind, das weißt du. In unseren Familien plagen uns Sorgen, in unseren Beziehungen reißt es uns manchmal mehr auseinander, als dass es uns zusammenhält. Wir sorgen uns um unsere Arbeit, wir sorgen uns um die Zukunft unserer Kinder. Herr, so oft kommen wir beladen und belastet mit unseren Anliegen zu dir. Unter uns gibt es Menschen, die böse Schmerzen leiden, Gott, und dich immer und immer wieder anrufen, ihnen zu helfen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass es nicht darum geht, dass wir stark im Glauben sind, sondern dass wir glauben, dass du ein starker Gott bist. Dass es nicht darum geht, dass wir uns gegenseitig Vorhaltungen machen über mangelnden Glauben, sondern dass jeder von uns darum sich müht, mit dir verbunden zu sein. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass in unserem Leben keine Luftblasen das geistliche Leben blockieren, die Verbindung abreißt, wir leer ausgehen. Ich bitte dich, lass dein Lebenswasser durch uns fließen. Und hab Dank, Herr Jesus, dass du uns dies verheißt, dass dies so gewiss ist, wie Wasser bergauf fließt, wenn die Gegebenheiten dafür gegeben sind. Die Gegebenheit des Glaubens, des Lebens mit dir ist das Vertrauen, Gott. Und damit beschenke uns bitte. Amen.
Wir singen nun noch einmal gemeinsam das Lied "Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt". Und dabei sammeln wir die Kollekte ein für diesen Sonntag. Wir haben heute im Gottesdienst ganz anders gestartet als sonst, Familienzeit. Und ich möchte euch einfach noch mal ein bisschen berichten. Wir haben uns vor einigen Wochen getroffen, Moderatoren und die Mitarbeiter des Kindergottesdienstes. Und das war heute sozusagen unser Pilot. Denn wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was Familienzeit bedeutet. Und Wir wollen es einfach nochmal ganz wichtig betonen. Familienzeit heißt nicht nur für Familien, sondern wir sehen uns als Familie Gottes. Groß und klein, jung und alt, Single, Ehepaar oder Familie. Gemeinsam wollen wir Gottesdienst feiern und wir wollen auch diese Zeit jetzt regelmäßig einplanen in unseren Monatsabfolgen der Gottesdienste. Zu den Bekanntmachungen diese Woche und auch in den nächsten Tagen schon. Ihr seht eine ganze Reihe von Informationen auf dem Manuskript vom Gottesdienst. Vieles findet in dieser Woche in dieser Gemeinde statt, vieles in unserer Gemeinde, aber auch viele überregionale Termine sind vorhanden. Und vielleicht ist es gerade auch eine Möglichkeit für Menschen, die heute das erste Mal da sind, um Kontakt zu bekommen. So treffen sich die Männer am Samstag zum Männerfrühstück. Alle Männer sind ganz herzlich eingeladen. Wer sich anmelden möchte, Stefan von Dewitz ist der Ansprechpartner. Auch am Samstag werden Freiwillige gesucht, denn wir haben unseren Aktionstag Haus und Hof hier in der Gemeinde. Einiges ist zu tun und das Frühjahr beginnt ja hoffentlich bald. Wer dort mitarbeiten möchte, kann sich gerne bei unserem Hausmeister-Ehepaar Kühl melden. Ja, und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis für Familien oder auch Ehepaare oder auch Singles: das offene Wohnzimmer bei Familie von Dewitz. Dort gibt es die Möglichkeit, einfach mal etwas mehr zu erfahren über unsere Gemeinde oder über einige Menschen. Ganz herzliche Einladung am 14. März ab 15 Uhr. Dann hat mich Gerd Meichel noch gebeten, etwas abzukündigen. Am Freitag, den 13. März, findet um 19.30 Uhr ein Treffen der Christen in der Wirtschaft statt. Und zwar in Dortmund im Tripphotel. Wer dort Fragen noch hat oder sich anmelden möchte, kann sich gerne an Gerd Meichel wenden. Das Thema ist Ethik und Wirtschaft. Und jetzt möchte ich gerne Markus Wachowius nach vorne bitten. Er möchte gerne noch zwei Ansagen machen.
Und mir ist bewusst, dass ich mit meinen Ansagen jetzt zwischen euch und dem Kaffee stehe. Trotzdem hoffe ich, dass ich noch einen Moment eure Aufmerksamkeit habe. Der erste Teil hat zu tun mit unserer Gemeindefreizeit. Wir wollen als Gemeinde am Wochenende vom 25. bis zum 27. Juni nach Hattingen fahren. Und falls euch das noch nicht bewusst ist, in einer halben Woche läuft der Anmeldeschluss aus. Und da heißt, alle diejenigen, die sich das noch überlegen wollen, sollten sich jetzt langsam sputen und bei der Gabi oder bei der Ruth Dustmann eine Anmeldung abgeben. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich einfach halt planen müssen, wie groß das Kontingent ist. Das heißt, wir werden halt auf der Basis der Anmeldungen, die wir in der nächsten Woche haben, planen. Da wird bestimmt noch der eine oder andere vielleicht ausfallen, aber wenn euch das wichtig ist, Stift in die Hand nehmen, ausfüllen, Füße in die Hand nehmen und die Anmeldungsunterlagen abgeben. Und um euch ein bisschen Interesse zu machen, auf der Freizeit wird es auch darum gehen, dass wir als Gemeinde, als Leute, die da zusammenkommen, auch ein bisschen lernen, aufeinander zu hören. Ja, wir werden viel Spaß miteinander haben, aber wir werden auch lernen, einander etwas intensiver zuzuhören, als wir das vielleicht jetzt gewohnt sind. Deshalb also, 10.3. Anmeldeschluss. Tut euch selber den Gefallen und meldet euch an. Ihr verpasst was. Und der zweite Teil. Dafür leihe ich mir mal einen Teil von der Deko aus und ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Ihr könnt das alle sehen. Das ist eine Kerze. Eine entzündete Kerze. Und ich nehme das mal als Bild dafür, für das, was wir Ostern miteinander erleben können. Denn Ostern ist für mich und ich hoffe für euch alle, dass die Sonne Jesu in unserem Leben aufgeht. Und zwar die Sonne der Auferstehung. Jesus hat selber 3 Tage im Tod gelegen und wir feiern Ostern seine Auferstehung. Und das möchte ich mit euch zusammen machen. Das heißt, ich möchte euch einladen, schon früh morgens, wenn normalerweise die Sonne aufgeht, nicht noch sich im Bett umzudrehen, sondern dann schon hier zu sein, um 7 Uhr, da können wir gemeinsam halt in einer einfachen Liturgie Ostern erleben. Und um 8 Uhr, für all diejenigen, die dann fleißig gewesen sind und schon um 7 Uhr hier waren, gibt es natürlich auch dann die Gelegenheit, hier sich noch ein bisschen zu stärken, ein gemeinsames Frühstück. Und da wir das auch organisieren, möchte ich alle bitten, sich zu melden bis zum 27. März bei der Gabi von Dewitz, die nimmt die Einladung entgegen. Und jetzt denke ich das wieder zurück und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Ruth, kommst du noch einmal nach vorne?
Ja, Ich möchte heute das Ehepaar Petzold vorstellen. Vielleicht können Sie mal kurz aufstehen. Das sind Hanna und Werner Petzold. Und die beiden kommen schon seit über einem Jahr zu unseren Gottesdiensten. Und sie haben sich jetzt überlegt, dass sie sich auch unserer Gemeinde anschließen wollen. Sie wohnen in Asseln und das Besondere ist, in einem Haus zusammen mit Annette und Bernd Sander. Das liegt daran, dass Annette die Tochter von ihnen ist. Annette und Bernd kennen wir ja schon gut und schon sehr lange. Ja, und Jürgen Hedfeld und ich, wir haben die beiden besucht. Wir hatten einen wirklich schönen Abend miteinander, haben uns über die Gemeindeaufnahme unterhalten und auch viel aus ihrem Leben gehört. Sie sind schon sehr jung zum Glauben gekommen und haben viel in ihrem Leben erlebt und sind auch Gott sehr dankbar für ja, das, was er ihnen bisher geschenkt hat. Auch, ne? Ja. Und am nächsten Sonntagabend bei der Abendmahlsfeier werden wir die beiden dann aufnehmen. Gut.
Ja, herzlich willkommen. Ein kurzer Hinweis noch. Wir leben ja nicht nur hier in Dortmund, sondern wir haben ja auch Missionspaten. Und am 10. März ist ein ganz besonderer Tag, und zwar für Esther Neufeld, unsere Missionspatin in Ecuador. Und zwar, Esther hat am 10.3. Geburtstag. Nun sollte man ja bei Frauen das Alter nicht immer so verraten, aber sie feiert ihren 50. Geburtstag. Und ich denke, Esther würde sich sehr freuen, da sie jetzt nicht in Deutschland sein kann, wenn einige vielleicht von euch ihr eine kurze E-Mail schreiben würden mit Glückwünschen oder irgendeinem guten Vers zum Geburtstag zu gratulieren. Ihr findet die E-Mail-Adresse von Esther hier auch auf dem Gottesdienstmanuskript. Und ich weiß, Esther ist sehr, sehr zuverlässig und sie freut sich immer sehr über Post aus Deutschland. Und ich denke, sie wird auch rückantworten. Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes und ich bitte euch noch einmal aufzustehen, damit wir uns unter den Segen Gottes stellen können. Gott stärke, was in dir wachsen will. Er schütze, was dich lebendig macht. Er lasse Gutes entstehen aus deiner Mühe. Er bewahre, was du in Freiheit entlässt. Er segne dich, wenn du aufbrichst. So segne dich der dreieinige Gott. Amen.